Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hart und Fair. Buh, 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 buh.
Buh, buh, buh.
Yay. Wir sind's mal wieder. Anna Duschime.
Und Ari Kastmann.
Leider ist Yelda Türkmen nicht dabei heute. Wir sagen auch nicht, wo sie ist. Das ist eine Überraschung. Die wird in der nächsten Folge enthüllt.
Genau. Sie macht wichtiges Hart-Unfair-Business vielleicht.
Yes, vielleicht maybe
who knows?
Aber der Grind wartet nie und der stoppt auch nie, oder?
Der Grind wartet nie.
Für mich auch herzlich willkommen in die KW 39 an meinen lieben Überperformer. Ich finde es so witzig, KWs zu sprechen, ist das Schlimmste und das Beste, was der Menschheit passiert
ist. Das ist das übergrindigste so, Start-up Berlin-Level, was es gibt auf der Welt.
Ganz, ganz widerlich.
Also in KW 42 habe ich den Dienstag noch frei, aber zwischen 14 und 14.30 vielleicht.
Ja, so.
Kurz was ist das?
Einmal habe ich gesagt KW 53 und dann fiel mir ein, kann nicht. Da sind die KWs schon zu Ende. Gibt ja nur 52 Kalenderwochen, gell? Oder 52 Wochen. Und, naja, egal, aber damit verliert man mich immer und damit kann man mich immer sehr, sehr gut komplett durcheinander bringen, wenn man anfängt, in KWs zu sprechen oder sagt, naja, also wir bewegen uns hier im fünfstelligen Bereich. drei Nullen.
Fange ich erst an zu hören, wenn du mir das sagst.
Ich weiß überhaupt nicht, ich muss immer umrechnen, das ist wie eine andere Währung, wenn jemand sagt, im fünfstelligen Bereich. Egal, wie geht's dir denn, Ari?
Ja, ganz gut. Den Umständen entsprechend.
Den Umständen, dieser schwierigen Zeit, wie man aufgehört hat, das zu sagen.
Ich
ne?
weiß, es ist, weil das einfach so durchgehend so ist.
Ja,
es
ist einfach normal geworden. Wir haben beide heute Print-Shirts an. Warum ist das wichtig, weiß ich nicht.
Weiß ich auch
nicht. Aber du hast hier so ein Chicago Bulls-Shirt an, du siehst aus wie so ein Art-Dealer, ja, der so sich immer so ein bisschen über eine Jogginghose anhat, ein ironisches Print-Shirt, aber so richtig viel Geld hat. Das ist dein Look.
Das ist mein Look, dafür gehe ich auch immer. Das ist so mein
This is the look that you're going
besonders
for.
Crappy anziehen und dann hoffen, dass Leute so denken, so.
Der hat Geld.
Der hat auf jeden Fall richtig Asche da liegen.
Also ich sehe aus, als hätte ich weder Geld noch Anstand.
Ja, du sahst als ich reinkam, muss ich kurz sagen, sah Anna aus, wie, aber in a good way, als sähe sie aus, als würde sie irgendwas in Hogwarts unterrichten, so.
Du hast gesagt, ich wäre die stylischste Lehrerin in Hogwarts.
In Hogwarts, genau.
Ja. Das ist, glaube ich, kein
Es hätte sich leider nie gegeben unter J.K. Rowling, weil ich... Minderheiten waren nicht so willkommen in Hogwarts.
Sie hasst schwarze Leute, Lesben, Schwule, aber vor allem Transgender.
Vor allem Transgender, da hört der Spaß auf.
Da zieht sie die Linie.
Ja.
Aber ich hab ein Iron Maiden-Shirt an.
Ja.
Und oft werde ich gefragt, was ist dein Lieblingslied von Iron Maiden? Dazu kann ich nur sagen, Single Ladies.
Ich hasse, mein Lieblingskommentar, wenn Leute Band-Shirts tragen, ist von Leuten, und auch hier muss man wieder das Klischee anbringen. Es sind doch sehr oft weiße Dudes, die diese Kommentare
Es sind Tobias, lass mal honest
hörst
sein.
Du, kennst du überhaupt Iron Maiden?
Was ist denn dein Lieblingslied von Iron Maiden?
Also, Leute, die so ironisch Bandshirts tragen
Geht
und
gar nicht.
Die Bands dich kennen, das sind wirklich die schlimmsten Menschen auf der Erde.
Bist du sicher?
Nein, Tobias, du bist der schlimmste Mensch auf der Erde.
Ja, voll. Tobias und Florian, ich hasse sie alle. Oh, apropos Florian, aber ich glaube, da raste ich jetzt gerade aus. Aber ich wollte erst mal gerade wissen, warum ich auch unsere Band oder Motto-Shirts. Nee, ist kein Motto-Shirt.
Es ist ein Chicago Bulls.
Ja, ist kein Motto, ne? Das stimmt. Das ist
ein Lifestyle.
Ist einfach eine coole Football-Mannschaft aus Amerika.
Mhm.
I tried.
Aber Touchdown.
Nee, weil ich finde es gerade total schwierig. Also ich habe dieses Iron Maiden-Shirt an, ja? Und das ist halt so, wie nennt man das? So wie so ein Wrestler-Shirt, ne?
Tanktop.
Und ich bin einfach verwirrt, wie ich mich anziehen soll. Ich hatte einen Tanktop an, darüber einen Wollpulli. Und dann mein Hogwarts-Blazer, eine kurze, so eine Dreiviertelhose,
es sah verdammt
Schuhe
gut
ohne
aus.
Socken, danke schön. Ja, aber das beschreibt so ein bisschen so diese komische Herbst, Sommer, keine Ahnung,
goldener Herbst. Wow.
Oh, no, sorry.
Einer meiner Lieblings-Sprichwörter, ist kein Sprichwort, aber so einer meiner liebsten Sachen, die man so die ich aus meiner Kindheit kenne, ist jetzt so in der Jahreszeit, wenn es so langsam kälter wird und dann einen die Eltern gefragt haben, und wenn man abends rausgeht und es war eigentlich den ganzen Tag noch warm und dann so, aber nimm dir doch noch eine Jacke mit, es wird kalt später.
So bist du auch, ne?
Ja.
Du fragst immer alle Leute, ob
ich
die Jacke,
auch immer,
ja.
So, Ich finde das, ich finde das. Und ich meine, man hat natürlich immer gesagt so, lass mich in Ruhe, Mama, ich brauch das nicht.
Mama, ich hasse dich.
Immer gefroren. Ja. Das ist vielleicht so einer der ersten Lehren als Kind, die man macht, wo man merkt, vielleicht haben die Eltern doch recht, wenn man im Winter immer nachts friert, weil man nicht den Pulli mitgenommen hat.
Jedes Mal. Ja, ich bin auf jeden Fall verwirrt. Wegen Herbst, Winter, wegen Herbst überhaupt als Jahreszeit erschließt sich mir nicht das Konzept. Ich verstehe es,
wie
ich weiß.
Wie ich mich auf Pumpkin Spice
Latte. Oh my God, Sir. Es ist ja nicht mal ein Witz. Das ist halt das Problem. Ja, du freust dich auf den Herbst. Crime. Du liebst den Herbst.
Ich liebe den Herbst, aber Pumpkin Spice Latte is not mine.
It is truly a hate crime.
Ja.
Ja. Ja, weil ich zum Beispiel, also so Herbst, Winter ist für mich auch ein gutes Stichwort für Covid. Die Zahlen sind wieder nach oben geschellt. Raketen-Emoji. Insert Raketen-Emoji. Die sind wieder sehr weit nach oben. Und ich frage mich halt, ich denke die ganze Zeit, bitte, ich habe so drauf gehofft, dass wir uns einfach irgendwie so benehmen einigermaßen und wir dann halt so Oktober, November, sehr egoistisch, weil ich im Oktober Geburtstag habe. Und dass wir vielleicht dann irgendwie dann doch so in Bars drinnen und so ein bisschen abgetrennt und so weiter.
Ich glaube, das wird auch, bevor wir zu Covid-Zahlen kommen, ein Szenario noch, was, glaube ich, sehr wichtig wird für den anstehenden Herbst und Winter. Wir malen euch ein kleines Bild. Sitzt mit eurem besten Freundin, Freund vor einer Bar. Mhm. Es war noch angenehm warm. Es war noch 18, 19 Grad, die Sonne schien. Ihr hattet aber Jacken dabei, weil ihr habt auf irgendjemand gehört in eurem Kopf, der gesagt hat, ey, zieht euch doch was Warmes an, es wird kalt. Und jetzt sitzt ihr vor der Bar und jetzt kommt ja wirklich die Leben- und Todentscheidung.
Ich weiß nicht, ob ich Leben und Tod sagen würde,
aber bleibt man draußen und friert und trinkt noch, geht man nach Hause oder geht man in einen geschlossenen Raum mit dann wahrscheinlich auch nicht mehr offenen Fenstern und Türen und gibt sich den Superspreader?
Ist es eine rhetorische Frage oder darf ich antworten?
Frage, Antwort.
Okay, pass auf. Für mich draußen sind auf jeden Fall mehr geile Sachen. Rauchen ist draußen, ja. Last I checked, wobei in Berlin kann man überall rauchen. Aber ich kann auf jeden Fall draußen unbehelligt rauchen. Ja. Draußen kann ich auch unbehelligt lachen, bis 10 Uhr, die Nachbarn und so, ihr kennt. Aber zumindest, ich würde mich immer für draußen entscheiden, das will ich sagen. Dann nehme ich meine Bomberjacke mit, mein Iron Maiden Shirt, Nierenwärmer, let's go. Who gonna stop me? No one.
Ja.
Ey. Deshalb, ich bin auf jeden Fall klar für draußen, bei dir auch, ne?
Ja, also auch jetzt, wir kommen zu den Zahlen, also auch alleine dadurch, dass man ja sieht und die ganzen Warnungen haben ja es war uns allen klar, nutzt, falls ihr draußen mögt, falls ihr gerne draußen seid, falls ihr gerne Slackline auf dem Feld.
Nicht Slackline! Dann, oder freue ich mich im Herbst drüber, dass es keine Slackliner mehr gibt, geil.
Dann habt ihr hoffentlich den Sommer genutzt und draußen gegessen und draußen getrunken.
Oh ja.
Weil, jetzt sind wir schon in Deutschland momentan, ich glaube gestern waren es 2195 neue bestätigte Infektionen.
Das kannst du nochmal die Zahl sagen?
2195.
Eieiei.
Das ist die höchste Zahl in Deutschland seit dem 24. April, also wirklich noch zu den Hochzeiten. Und das hat in diesem Fall, man muss ja eigentlich immer die Tests berücksichtigen, das ist ja immer so ein Punkt von den ganzen Covid-Gegnern, ja, die Zahlen gehen hoch, aber auch die Testzahlen. Aber auch wenn man das berücksichtigt, die Zahl der positiven Tests ist um 25% gestiegen, die Gesamtzahl der Tests aber nur um 7%. Also,
ich habe kein Mathe-LK gehabt, aber das hört sich für mich so an.
Es geht auf jeden Fall.
Also, es trotzdem auch relativ gesehen weiterhin nach oben geht.
Und wir sind ja auch ein Berliner Podcast und Berlin liegt momentan deutschlandweit auf Platz 2 nur hinter Bayern mit Infektionszahlen.
Hä, aber ich dachte, in Bayern greift der Söder durch.
Der Söder. Ja.
Bah, ich werde so bereuen, dass ich Söder gerade so erotisch gesagt habe. So,
hey, Söder.
Na, du? Das schneiden wir raus.
Wow.
Allegedly, okay.
Aber deswegen, also es ist, und auch, ob es Christian Drosten hat ja seinen Podcast wieder angefangen.
Er ist wieder da.
Er wird wieder gebraucht.
Er ist zurück.
Er hat sich gesagt, im Sommer gehen die Zahlen eh runter, da braucht mich keiner, ab nach Ibbe.
Der muss ja auch mal Urlaub machen,
genau,
finde ich.
Genau, der feiert. Und jetzt ist er wieder da mit seinem Podcast. Und so seine letzten Posts waren auch alle, er mag zwar das Wort Welle nicht, weil Wellen kann man immer erst dann erkennen, wenn sie vorbei sind. Aber er meint, es ist unaufhaltbar, dass der Winter auf jeden Fall hart wird.
Kommt wieder so ein Fake-Lockdown, denkst du?
Er glaubt, dass gar kein Lockdown kommt. Also, aber ich gehe eigentlich davon aus, wenn es so weitergeht und wenn man durch Berlin läuft, ich habe nicht so viele Referenzen, weil ich meist in Berlin bin, aber so von vielen Leuten hört man, in anderen Ländern ist es schon um einiges besser mit Masken tragen.
Also in anderen Bundesländern, ne?
Bundesländern, aber auch Europa und ja. auch weltweit.
Gut, ich bin 2020 nicht gereist, wie ist, man genau. sollte. Spaß. Kein Reiseshaming an dieser Stelle.
Aber schon ein bisschen.
Bisschen.
Aber ich glaube auf jeden Fall, dass da wieder einiges auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr habt noch nicht alle Amazon- und Netflix-Serien geguckt.
Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ari, ich bin ganz ehrlich. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, YouTube fest in mein Entertainment-Programm mit reinzuziehen. Du hast ja auch vorhin einen Tab gesehen, den hättest du so nicht sehen sollen.
Ja.
Es ist so ein bisschen, für mich war das ein bisschen wie, wenn man vorher Pornos geguckt hat auf seinem Laptop und dann macht man den so auf und lebt so in krasser Angst. Oh Gott, jetzt geht dann direkt die Party los. Aber ich wünschte sogar, du hättest ein Porno von gesehen, den ich zuletzt angeguckt habe.
Prank-Videos.
Weil das, was du gesehen hast, das hat mir nicht gefallen.
Es hat mich auch sehr gewundert, dass du dir Prank-Videos anschaust.
It's been a very hard year, okay? Ja, ich habe mir Prank-Videos angeguckt. Black Ink, Chicago. Die besten Prank-Videos in 20 Minuten. Habe ich mir angeguckt. Ich hatte aber auch gestern eine Lebensmittelvergiftung und lag die ganze Zeit im Bett dumm rum. Und wenn man dumm im Bett rumliegt, da willst du nicht deine besten Sendungen dafür opfern.
Das finde ich so.
Das machst du schön nach Feierabend, dann brauchst du das. Aber ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag meine besten Sendungen gucken, da habe ich gar keine Sendung mehr. Also habe ich mir einfach diese geilen YouTube-Links gegeben gestern. Und es war
aber YouTube gut, ist auch nicht. Immer was. Ab und zu, wenn man so depressiv im Bett liegt und
also
so
immer?
Ins YouTube-Rabbit-Hole hinabfällt, hat es auch immer was Nettes. Ich sag nur American Idol. Nee, nicht, was gucke ich so gerne, wenn ich...
The Voice. Ja. American Idol. Guck mal, weißt du nicht mal, was du gerne guckst? Wow. Ich würde gerne von einem schlimmen Thema zu einem anderen schlimmen Thema kommen.
Hey.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so die Sendung heute, ne? Aber ich glaube, das ist so jede
Wobei,
Folge
in 2020.
Wobei, wir
haben gerade Covid sehr spaßig abgearbeitet.
Das finde ich auch.
Wie grave das Thema ist.
Wir haben so eine humoristische...
Wir haben so einen humoristischen Ansatz.
Perspektive, ne, denke
ich,
ja.
Wenn ich unverpitcht, sage ich auch immer, weißt du, wir haben so einen humoristischen Ansatz auf alles Schlimme, was in der Welt passiert.
Ja, auf alles Schlimme, was in der Welt passiert, ist ein gutes Stichwort. Viele haben Rhonda nicht so richtig auf dem Schirm, macht nichts. Das ist einfach euer eurozentrisches Gehabe, kein Problem. No judgment, all of the judgment, obviously. Aber jetzt war wieder Rhonda in den Schlagzeilen, zumindest ganz kurz. Und zwar ging es um den sogenannten Filmhelden Paul Rusesabagina, bekannt geworden durch den Film Hotel Rwanda. Und da wurde er auch als Held irgendwie stilisiert, wurde auch mal Oskar Schindler Afrikas genannt und solche Sachen. Also Hotel Rwanda ist halt dieses Hotel in Kigali in der Hauptstadt, was dann während des Genozids 1994 viele verschiedene Menschen beherbergt hat und dadurch dann auch das Überleben gesichert hat von vielen verschiedenen Menschen, unter anderem von mir und meiner Familie. Und Paul Rusesabagina wurde dann eben halt nach dem Genozid eigentlich eine Weile sozusagen gefeiert. Ich muss aber sagen, ich habe von meinem Cousin zum Beispiel, der dann auch zu diesem Hotel gekommen ist, als der Genozid war, der wurde abgelehnt von ihm, abgewiesen an der Tür. Mein Cousin war damals irgendwie pubertierend, ne? So 13 oder so, keine Ahnung.
War eigentlich, also ich hab auch nur den Film gesehen und
drüber gelesen.
Aber ist jetzt auch nicht mehr so in meinem Kopf.
Er war der Hoteldirektor.
Genau. Aber er war die Instanz dafür, wer reinkommen durfte und wer nicht.
Ja, also er war der Hoteldirektor. Ja. Das Hotel war damals von der Fluggesellschaft Sabena, die heißt jetzt Brussels Airlines, wenn mich nicht alles täuscht. War das halt irgendwie, war dann, keine Ahnung, so in diesem Verbund von den ganzen Marken, die da so zusammenliefen. Und ihm wurde das Hotel dann, also er hat es ja als Hoteldirektor hat er eine verantwortliche Position gehabt und dann, als der Genozid sozusagen losging und die ganzen belgischen Leute und weißen Menschen, die da in dem Hotel waren, evakuiert worden sind, wurde ihm dann sozusagen das dann halt so übergeben, dass er das dann, ja, weiß ich nicht, führen kann in dieser schwierigen Zeit. Und damit hängt dann auch zusammen, dass er sozusagen halt schon entscheiden konnte, wer da reinkommt und wer nicht und wer das Hotel verlässt und so. Und wie gesagt, also schon während des Genozids gab es auf jeden Fall so ein bisschen verschiedene Meinungen sozusagen über ihn. Es war jetzt nicht alles so einvernehmlich Superheld. Also wir haben überlebt, obviously, sonst würde ich nicht hier sitzen und Weißwein trinken und über Covid und Poldus des Sabadina sprechen. Aber es ist unklar, wie viele Leute er abgewiesen hat. Mhm. Und er ist vor allem halt wie ganz viele Helden einfach auch nicht so einseitig und komplett zu umjubeln, so, ja. Sondern der hat natürlich dann auch viele verschiedene Ebenen.
Das große Problem so. Mit Helden.
Oh my God, all of your faves are problematic. Und ja. Er natürlich genauso. Und ja, und der wurde jetzt angeklagt in Rwanda.
Oh wow.
Ich suche das jetzt mal raus. Und zwar, also ich habe jetzt einen Taz-Artikel, Shoutout an meinen Arbeitgeber, thanks. Der Film Hotel Rwanda machte Paulus Desabagina als Retter von Tutsi im Völkermord berühmt. Jetzt wurde er unter Terrorverdacht verhaftet. Ich will das jetzt auch gar nicht so krass ausklamüsern, ja. Aber mir ist einfach immer nur so wichtig, dass, also der Westen hat ja tatenlos zugeschaut. Der Westen hat danach auch entschieden, ihn zu einem Helden hochzustilisieren.
Allein
so, ne?
Der Film schon.
Ja, so allein der Film. Ich habe gar kein Beef mit Don Cheadle, großartiger Schauspieler. Der Film ist auch gut. Und der Film hat es auch geschafft, sozusagen die, einem breiteren Publikum sozusagen diese Geschichte irgendwie so ein bisschen
ich muss sagen, nur so von außen,
bekannter
also,
zu machen.
Du hast ganz andere Sichtweisen natürlich drauf. Aber ich hab damals, das war auch für mich war der Film auch, das war glaube ich einer meiner ersten Jahre, als ich auf der Berlinale war, oder ist ja auch schon 10 Jahre her oder länger. Und ich weiß nicht, ich habe den Film, das war, glaube ich, die Weltpremiere, wo auch er da war.
Okay, ja. Und der Film ist aus 2004, ne? Das war also direkt 10 Jahre nach dem Genozid.
Genau, vor 16 Jahren. Das war wirklich so eine meiner ersten Berlinale, im Berlinale-Palast. Und ich weiß nicht, ich habe diesen Film gesehen und was ja auch so toll an der Berlinale ist, diese Atmosphäre im Kino.
Ja.
Und dann guckst du diesen Film und dann ist Paul.
Und du siehst aber jener.
Danke. Auch noch da und so. Und das war ein wirklich krass emotionales Erlebnis damals.
Ja.
Und jetzt habe ich irgendwann vor 2-3 Jahren diesen Film nochmal geguckt. Und entweder er ist nicht gut gealtert oder er war nie wirklich gut.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das waren so mit die ersten Filme. Danach gab es noch den Film über Idi Amin mit, glaube ich, Idris Elba in der Hauptrolle und so. Aber es gab auch nochmal einen Film, wo es auch um Afrika im weitesten Sinne geht mit Idris Elba und so.
Ja, Beast of No Nation.
Ja. Es gibt halt sehr viele, es ist halt immer so ein bisschen das Problem, finde ich, wenn die Geschichten nicht von den Menschen erzählt werden, die sie halt so erlebt haben.
Ja.
So, da gibt es halt, also so wie auch zum Beispiel, wenn es um Mexiko oder Indien geht, immer dieser schöne Sepia-Filter über jeden Scheiß so drüber gelegt wird und die Leute, oder wie auch bei manchen Serien oder so, darüber haben wir auch schon viel gesprochen, die Rollen von Nicht-Weißen halt immer fast schon irgendwie so einer Karikatur gleichen.
Genau.
Und so ist das halt auch. Es ist sehr vereinfacht erzählt, der Film so. Ich habe den auch danach nie wieder geguckt. Ich habe den, glaube ich, einmal geguckt. Ich habe den auch danach nicht wieder geguckt, aus Gründen, ehrlich gesagt. Also das ist ja was, soll ich mir das jedes Mal angucken? Aber auf jeden Fall, genau, zu dem Vorwurf, also er ist irgendwie an einem Montag festgenommen worden, Anfang September meine ich. Und zwar wurde er verdächtig, Gründer, Anführer, Sponsor sowie Mitglied einer gewalttätigen, bewaffneten und extremistischen Terrorgruppe zu sein. Ja, und es ist halt so ein bisschen schwierig, wenn wir über Opposition sprechen, weil worauf ich hinaus will, ist, dass der Tenor dann auch bei vielen westlichen Berichterstattungen jetzt in dem Fall so ein bisschen so war, ja, aber er ist ja auch vielleicht auch einfach nur jetzt Oppositioneller und Kagame duldet ja irgendwie nichts neben seiner Regierung, so bla bla. Und das stimmt halt alles nicht. Und da wird uns Rwandern und speziell auch den Rwandern dann in der Regierung und die dann die Macht haben, so die Agency abgesprochen, diese Dinge für uns klären zu können. Und da finde ich, damit komme ich halt null klar. Weil der Westen hat 94 tatenlos zugeschaut und uns sozusagen unserem Schicksal überlassen. Und jetzt anzukommen und so Ansprüche zu erheben und zu sagen, ja, das und das geht aber nicht und das, so, das verstehe ich halt nicht. Either you're in it or you're not.
Ja.
So, für mich, so, das ergibt halt keinen Sinn. Und ich finde,
ist halt also, leider typisch westlich. Dieses,
ja, also überrascht dot MP3 bin ich nicht, so kann ich dir sagen. I'm not surprised. Aber deshalb, also diese Paul-Geschichte hat mich dann nochmal so ein bisschen beschäftigt diese Woche, weil ich irgendwie dachte so, ah ja, krass, wenn wir dann mal in den Nachrichten sind, dann für sowas. Und mit so einem Keck, aber gut. Dafür war ja in Deutschland sonst auch.
Hey, komm, was los?
Soll ich dir mal was sagen? Wenn ich dem Bundesverdienstkreuz für Showies verteilen könnte, geben könnte, dann hätten heute so viele, also dann hätten diese Woche so viele Leute gewonnen. Also einmal dieser Typ, der den unsäglichen, dieses unsägliche Kommentar über Sassan Schäbli geschrieben hat. Ich glaube, das ist bei Tichys Einblick gewesen. Das ist sowieso eine sehr, sage ich mal, eine Nischenpublikation, sehr wohlwollend. Und hat jemand, glaube ich, so irgendwie so die Woche zusammengefasst und hat dann eben über Sausan Çebli gesprochen und hat über sie gesagt, warte, ich so, hol das mal raus, weil das ein sehr wichtiges Zitat ist, wirklich eklig auch, finde ich. So, und zwar sagte die Person, ich hab's gleich, Sausan Çebli will ihren Wirkungskreis in den kommenden Bundestag verlegen. Hierzu benötigt sie jedoch einen Wahlkreis. Deshalb tritt sie gegen den resignierenden, wow, witzig, Bürgermeister Müller an, der sich ebenfalls vor der Bedeutungslosigkeit ins Bundesparlament flüchten will. Was spricht für Sausan? Befreundete JournalistInnen, unter anderem meine Wenigkeit, nevermind, haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer. Also ich glaube, jede Frau auf Twitter und jede Frau in irgendeiner Führungsposition, aber insbesondere jede Frau, die irgendwie ein öffentliches Amt bekleidet oder auf irgendeine Art und Weise in der Öffentlichkeit steht, kennt solche Sexismen und auch solche, die dann hinter so schlechten Wortspielen so versteckt sind. Aber das fand ich, war schon auch nochmal so eine neue Ebene, ehrlich gesagt. Daraufhin hat Dorothee Bär, genau, die ja Staatsministerin, ja. I don't really know.
Ja.
Sie hat dann die Ludwig-Erhard-Stiftung verlassen, weil da auch unter anderem eben der Herausgeber von Tiches Einblick in der Stiftung irgendeine wichtige Rolle irgendwie bekleidet und sie hat es dann eben aus Solidarität das dann verlassen. Fand ich echt ganz cool, muss ich sagen. Ja. Also Dorothee Bär ist, glaube ich, von der CSU.
Ja, und sowas passiert und auch wirklich selten. Also gerade leider ja auch wirklich, also dieser Irrglaube, dass Frauen oft halt nicht zu Frauen halten, liegt ja auch dem Irrglaube dann zugrunde, dass Frauen genauso sind wie Männer, wenn es so um Ränke, Machtspiele geht. Mhm. Also, und was es ja nicht so ist, sondern Frauen verhalten sich, oder Minderheiten, es sind ja wirklich nicht nur Frauen, sondern es sind einfach Minderheiten, nicht Männer, verhalten sich auch oft nur so, weil sie wissen, es ist nur Platz für eine Frau, es ist nur Platz für zwei Frauen am Tisch von 100 Männern zu zwei Frauen. Deswegen ist es ja auch so, also Frauen werden oft in Verhaltensmuster gepresst, Minderheiten werden oft in Verhaltensmuster gepresst, weil es keinen anderen Ausweg gibt, um erfolgreich zu sein.
Es gibt ja auch kein richtiges Leben im Falschen, in dem Sinne, als dass wir, wenn wir alle unter diesem kapitalistischen System sozusagen funktionieren wollen, dann eignen wir uns halt diese Verhaltensmuster an, von denen wir glauben, dass die uns halt erfolgreicher machen oder dass sie uns auf jeden Fall zumindest irgendwie so ein bisschen mehr
Vorteil, also aber vor allem halt, gerade bei Frauen ist es ja so, klar, alle spielen dieses Spiel mit, wenn du Kapitalismus erfolgreich haben willst, aber was auch, glaube ich, oft verloren geht und was oft auch dann so als Verteidigung genommen wird von Männern, aber auch von Frauen, ist so, Frauen sagen dann oft, ja, ich hatte auch eine Chefin, die war scheiße zu mir oder sowas halt und was eben darauf zurückzuführen ist, dass eben diese Frauen, die in Positionen sind, wo sie anderen Frauen was zu sagen haben, sich ja so verstellen mussten und sich so umpolen mussten, weil sie wissen, es ist nur Platz für mich hier und ich musste das Männerspiel so mitspielen.
Ich habe auch nicht mehr Erwartungen an Frauen. Also natürlich, manchmal bin ich gekränkter, weil ich mir immer mehr Solidarität von Menschen erhoffe, die selber auch auf irgendeine Art diskriminiert sind.
Ich verstehe bei Frauen, dann macht eher, warum sie Arschlöcher sind, als bei Männern.
Als bei Männern, Männer sind einfach nur Arschlöcher, weil sie Arschlöcher sind.
Genau, und Frauen sind oft Arschlöcher, weil sie
Frauen sind auch oft einfach nur Arschlöcher, aber auch oft dem System geschuldet.
Genau, das
wollte ich eigentlich nur. Aber die andere Erwartungshaltung ist für mich fast auch schon auch sexistisch, weil ich immer denke so, naja, aber warum würde ich jetzt was anderes von einer Frau erwarten? Sie will auch einfach erfolgreich sein. Genau. Und es gibt ja auch also immer diese ständigen Forderungen nach Frauen in Führungspositionen und nach POCs in Führungspositionen. Good and well, so. Natürlich, wir sollten alle überall aber mitbestimmen können. Aber es ist immer noch
Kapitalismus.
Aber es ist immer noch Kapitalismus, es ist immer noch ein Scheißsystem.
Genau, also wenn du in Kapitalismus in Führungsposition bist, bist du ein Arschloch oft meist zuhauf.
Und das sage ich jetzt und dann catch me nächste Woche, wie ich Diversity-Vortrag irgendwo halte. Wir brauchen mehr Frauen in Führungsrollen. Nein, aber ich meine, das ist jetzt auch nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich, aber ich habe das auch auf jeden Fall sehr lange auch immer so nachgesungen und durchdekliniert und ich finde immer noch so, solange der Umbruch halt noch nicht passiert ist, dass wir jetzt ein ganz anderes System haben und wir alle unter diesem System funktionieren müssen, sehe ich das nicht ein, dass uns dann gesagt wird, Schwarzen oder auch Frauen, oder schwarzen Frauen, gesagt wird, naja, wir müssten das jetzt, die Revolution und so. Ja, okay, aber bis die Revolution kommt, was mache ich denn bis dahin? Bis dahin will ich auch ein Stück vom Kuchen haben oder so.
Dieser Irrglaube, dass du nur, weil du antikapitalistisch bist oder sowas, oder feministisch oder was auch immer, dass du dann gegen das System arbeiten musst an jeder Ecke.
Ja.
Auch, die müssen ja auch alle, jeder muss überleben. Also du musst, du bist ja gezwungen an System.
Auch base to pill.
Genau.
Base to
also,
pill.
Dieser
Bills to pay.
Genau. Aber deswegen dieser Irrglaube, dass sobald du antikapitalistisch bist oder eben feministisch oder egal was in der linken Richtung, dass du dann nicht mehr am Leben teilnehmen kannst, weil das Leben ist nun mal kapitalistisch. Also auch jetzt gerade Hengame ist ja gerade im KDW
als
Model
von vielen Gesichtern.
Genau,
ne,
als Model draußen und genau. Sie sieht unglaublich gut aus und hat tolle Sachen an. Und ihr wird jetzt auch vorgeworfen, ach, gegen die Polizei sein und so
vor allem
linke
in diesem
Zacke.
Tagesspiegel-Artikel,
genau, den Tagesspiegel,
dessen
auf den
Autor werde ich
gerade.
Niemals hier
Jesus
zitieren.
Fucking Christ. Also dieser
wie
Artikel
er schreibt so, da laufen auch Polizisten vorbei und dann sehen sie das Gesicht von jemandem, der sie auf den Müll entsorgt. Oh, thoughts and prayers.
So, oh
my God,
how
do you feel?
Assholes.
Was? Ich laufe die ganze Zeit an so Werbung von Kristall rum. Hier, Amazon, bla bla bla. Und die regt mich ja auch nicht auf. Und Kristall und Hengame sind ja null zu vergleichen, aber so dieses,
aber
das
alles,
ist so konstruiert.
Also, deswegen, diese konstruierte Scheiße, als ob die, also das ist ja wirklich der Punkt, den wir machen, so, als ob die nicht am Leben teilnehmen kann, als ob die nicht am Kapitalismus teilnehmen kann, weil sie ihn kritisiert. Du kannst, also.
Außerdem zwei Sachen dann, können ja gleich sein, die geht ja trotzdem auch zu, also wer auch immer von
aber
uns.
Vor allem auch so
wir gehen
Gedanke,
ja trotzdem auch einkaufen.
Die hat teure Sachen
und
an.
Hengame darf ja auch alles machen.
Ja,
so.
Die
kann ja
fucking alles machen, was sie will. Die kann sich auch einen Porsche kaufen und damit rumfahren, wenn sie das Geld hat. More power to
First
you.
Of all, leave Hengame alone.
Genau.
Okay.
Aber halt diese, dass sich so durchziehen in alle Richtungen.
Furchtbar.
Es ist alles Whataboutism.
Es ist Whataboutism und es ist auch ganz krasser Neid. Ich habe vorhin gesehen,
Wahnsinn.
Ich glaube, Fatma Aydemir hat, Shoutout, hat das so gepostet und ich habe so, für mich das beste Meme dazu ist, es gibt so ein witziges Meme, das
ich
heißt
gesehen,
Jealousy
ja.
is a disease, get well soon, ja. bitches. Und dann so ein kleines schwarzes Mädchen, so ein Teenager, was ist so gut. Und das finde ich ist genau das.
Aber ich hab,
ihr habt Neid falsch geschrieben, Tagesspiegel, Leute, ja. Ihr seid eigentlich nur neidisch, because no one asks your dusty ass, dass ihr für KDW Werbung macht.
Ich muss sagen, ich habe immer so ein Problem mit diesem Neidargument, weil dieses Neidargument kommt auch immer von der rechten Seite so oft. Also so dieses, dass wenn ich sage, ich finde deine Porsche scheiße, dann sagst du, bist doch nur neidisch. Ich so, nein, ich bin nicht neidisch, ich finde einfach dein Porsche scheiße. Deswegen, ich habe immer so, ich weiß
aber
nicht,
das ist halt
du
keine
meinst.
Wenn es eine differenzierte Kritik gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, fein. Aber es war halt nicht differenziert,
ich weiß,
das ist nur Neid gewesen.
Da hast du auch komplett recht.
Ja.
Ich wollte nur sagen, oft in diesem Fall nicht.
Ich verstehe es aber.
Fuck mich, dieses Neidargument extrem.
Ich hasse auch das Neidargument,
weil
es oft.
Du bist doch neidisch.
Nein, ich bin nicht neidisch.
Alter. Ich finde das einfach alles scheiße, was du machst.
Ich finde auch Neid als Gefühl so eklig. Ich versuche es einfach gar nicht zu fühlen.
Und jeder hat das oft. Also ich kann so von mir reden. Ich bin so oft neidisch und versuche das dann zu unterbinden.
Ich null. I love my life.
Ja. Aber
ich habe ein Iron Maiden T-Shirt. Ich habe noch nie was von Iron Maiden gehört. I don't love my life. What? Who am I fucking kidding?
Okay.
Naja, aber auf jeden Fall volle Solidarität an Sausan, volle Solidarität an Hengame. Again, a white man been trying us.
Yep.
So, ich bin auf jeden Fall, apropos, oh my God, apropos man, aber nicht white man. Serdar Somuncu.
Go off, Anna.
Guck mal, weißt du, ey, das ist, ich komme da nicht drauf klar.
Ich erinnere mich famously an dein Rant in einer unserer letzten Episoden.
Ich kann den Rant auch,
go,
ich habe fast gar
go,
keine mehr Energie.
Go.
Ich will nur sagen, Serdar Somuncu, okay? I hope you're listening to this. Also fick dich. Fick dich.
Fick dich.
Fick dich und fick dich 3000-fach. Ich hoffe wirklich so sehr, ja, mit deiner Pick-me-Attitüde, dass irgendein Deutscher, irgendein Florian Schröder ist ja schon mal drauf reingefallen so und hat bei jeder Pointe gelacht, als ob die noch nie gemacht worden ist. Florian, frage ich mich, wo lebst du? Ja, dieses Ding, Frauen sind nur ungefickt. Oh my God, it's as old as Jesus, okay? Wirklich, dieses Argument kennen wir schon so lange.
Ja.
Wenn man darüber noch lacht, diesen
Scheiß-Gag.
Immer, ja, diesen Gag, so, also, den kennen wir schon so lange. Wenn man darüber noch lacht, okay, I don't know what to tell you.
Um die großartige Anna Tushime zu zitieren, sorry, dass ich unterbreche.
Kein Problem.
Suck a dick and choke on it.
Yes, wirklich, Serdar Somuncu, suck a dick and choke on it. Und in Covid-Zeiten bin ich sogar ein bisschen neidisch, that you get to suck on dicks, but suck a dick and choke on it, weil wirklich, es ist alles so darauf gepolt auf Shitstorm und auf, wir sind zum Teil darauf reingefallen, in Anführungszeichen, aber auf der anderen Seite weiß ich auch oft bei solchen Sachen nicht, wie soll man sich denn benehmen so, ne? Was soll man denn eigentlich dazu sagen? So, man muss ja irgendwie dazu Stellung nehmen, aber man will ihn auch nicht größer machen und bedeutender machen. Deshalb sage ich einfach abschließend und von Anfang an, suck a dick and choke on it, wir hassen dich und ich hoffe, dass Fick du dich. Einfach niemals Erfolg haben wirst. Ja. Ähnliches gilt für Lindner, aber nicht ganz so, nicht in der Schärfe. Aber so ein bisschen so, der hat den gleichen Witz jetzt bei Linda Teutenberg oder wie auch mit Teuteberg, ja. wie sie heißt, gemacht, den er schon mal bei einer anderen Frau gemacht hat. So, ja. wow, we see right through you, wirklich. Hör auf damit. Es ist auch überhaupt nicht witzig. Und wenn man ihren auch, Gesichtsausdruck die ganze Zeit
so
sieht.
Das ist so fucking unangenehm und peinlich. Margarete Stochowski hat eine schöne Kolumne darüber geschrieben.
Sehr, sehr schöne.
Auf Spiegel. Und dann hat ein gemeinsamer Freund von uns diese wunderschöne Definition herausgekramt. Ich weiß nicht, wo er sie gefunden hat.
Go ahead.
Schrödingers Douchebag heißt das Ganze.
Take it away.
A guy who says offensive things and decides whether he was joking based on the reaction of people around him. Also, wenn, und ich kenne, nachdem ich das gelesen habe, ich kenne
also
so
zu Deutsch,
viele,
ein
zu Deutsch,
Schrödingers Arschloch, sag ich
Schrödingers
mal. Ja?
Arschloch.
Ein ja. Typ, der sag nochmal.
Also ein Typ, der was sagt, also oft auch irgendwie was spicy sagt, irgendwie, also mhm. wie er. Und wenn der dann an den Reaktionen der Zuhörer entscheidet, ob er einen Witz gemacht hat oder nicht.
Oder
also,
nicht,
weißt du,
okay.
Wenn Leute zum
der Beispiel, wartet die Reaktion ab und danach sagt er.
Wenn ich jetzt in einem neuen Kreis von Menschen sitze und zum Beispiel das N-Wort droppe, also jetzt wirklich im Extremfall.
Hope you don't.
Und dann wenn alle zustimmen, Bier ernst, dann sage ich nichts. Aber sobald irgendjemand
sagt,
sagt so,
und ich so das war natürlich eine Performance.
Jochen, war nur ein Joke. Jochen.
Ich wollte nur sehen, ob ihr auch richtige Allies seid.
Ja, naja,
nicht
aber
peinlich.
Genau, also halt wirklich, dass du was mega offensive sagst und wenn die Reaktion nicht die gewünschte ist, also sagst du einfach Mann und Witz, ja. war doch natürlich nur ein Joke.
Okay. Und das ist halt ultimativ das Ding, was jetzt bei Sumunchu war und bei Florian Schröder und dann bei der Entschuldigung von Radio 1. Guys, wir sind nicht komplett dumm so. Wir wissen genau, wie ihr es gemeint habt und ihr habt natürlich eure Reaktionen und euer Dingens auf den Shitstorm irgendwie angepasst und auf wie wir halt alle reagiert haben. Ja, anyways, in conclusion, suck a bag of dicks. That's all I'm saying.
Lindner, Merz, someone to suck a bag of dicks.
Ja, wirklich. Und also dafür kriegt ihr den Bundes-Arschloch-Kreuz. Ja. Ein Preis, den ich mir gerade ausgedacht habe. Aber jetzt mal ehrlich, zum richtigen Bundesverdienstkreuz.
Es haben tolle Menschen. Genau.
Super tolle Menschen gewonnen. Ich will jetzt nur zwei Shoutouten, und zwar Mighty und Thomas Hitzelsberger, also Thomas Hitzelsberger und Mighty Nguyen Kim, so. Mhm. Und sie wurde auch nochmal von irgendeinem so idiotischen Philosophen von der Uni Bonn, den kein Mensch kennt, der hat dann so ein Video gemacht und hat so gesagt, ja, Mighty oder wie auch immer sie heißt. Bruder, halt die Schnauze. Du hast doch gerade ihren Namen gesagt. Was ist los mit dir? Und der war halt einfach ein bisschen, salty, weil keiner, look at this bitch ass baby. Niemand kennt mich. Ich bin ein bedeutungsloser Professor. Naja, also dazu auf jeden Fall ein positives Shoutout. Und dann den Rest, again, suck a bag of dicks.
Ja.
Lass uns mal schnell übergehen zu anderen lebensbejahenden Themen, nämlich Moria und Sea-Watch. Da würde ich gerne mal mit dir ein bisschen zu quatschen.
Ja, wir haben ja unseren letzten Podcast wirklich zeitgenau mit der großen Katastrophe in Moria. Also es war ja wirklich, wir haben Dienstag aufgenommen, Montag war diese Installation mit den 13.000 Stühlen.
Vor dem Reichstag.
Vor dem Reichstag. Und dann Dienstag, oder ja, Dienstag ist
Tag
das,
später
das Lager abgebrannt. Und seitdem kann man eigentlich dazu nicht viel sagen, außer wirklich
Deutschland hat ja gesagt, wir nehmen 2,5 Kinder auf.
Ja,
zwei Kinder und eine Puppe.
Zwei Kinder und
eine Katze maximal, danke.
Wir bringen eine Katze mit. Ja, also ich weiß gar nicht, was man zu Moria sagen kann, außer dass es ein Riesenversagen von Europa ist. Wie die Europäische Union sich noch im Spiegel angucken kann. Okay, ist auch so
und vor allem, Phrase, so wie auch, also schön, aber wirklich, es ist so, ich glaube, das ist so entkoppelt von der Wahrheit und von dem, was gerade passiert. Ja. Weil wir reden halt darüber und reden über Zahlen und vergleichen sie dann mit der Gesamtbevölkerung in Deutschland und so, als ob diese Zahlen halt keine Menschen wären. Und das ist so ein bisschen die Brücke auch zu Paul Rusesabagina, weil als wir damals während des Genozids in diesem Hotel waren und darüber so mitgekriegt haben, wie auf CNN weiße mächtige Menschen darüber sprechen, ob sie das jetzt als Genozid irgendwie bezeichnen wollen, weil damit dann auch Schritte einzuleiten sind sozusagen. Diese Deutungshoheit, die weiße Menschen ihr gesamtes Leben lang schon immer gehabt haben, nämlich darüber zu urteilen, wenn es in Krisensituationen, die oft von der EU oder von weißen Menschen selbst geschaffen sind oder wo sie auf jeden Fall einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen haben, darüber auch noch entscheiden zu dürfen, wer aufgenommen wird und wer nicht, und das dann so lange und so zäh zu verhandeln, als ob es nicht echte Menschen wären. Scheißegal, wer das Lager in Brand gesteckt hat. Who cares? Das ist so ein...
Alle Gegenargumentationen, die man so von rechten Trollen liest, die haben es doch selber angesteckt. Also man muss gar nicht ein Gegenargument bringen, weil das so schwachsinnig ist.
Ja.
Genau. Also selbst war es vielleicht einer oder zwei von 17.000. Also bestrafst du gerade 16.998 Leute dafür, dass zwei es gemacht haben. Das ist anscheinend schon lächerlich, diese Rechnung. Und selbst wenn, ist es sehr verständlich, dass sie es gemacht haben, weil es ein Hilferuf ist. Allein deswegen.
Und guck mal, die Leute gehen hier auf die Straße, weil die so ein Stück Stoff nicht tragen wollen, während sie bei Edeka 2 bis 4 gut und günstig Snacks kaufen. Ja. Und die regen sich darüber auf, dass Menschen, die schon seit Monaten, seit Jahren in komplett menschenunwürdigen Zuständen untergebracht sind, dass sie sich halt irgendwann überlegen, weißt du was, bevor wir hier an fucking Covid verrecken, wenn uns nicht Schleuser umgebracht haben oder griechische Autoritäten so, dann weiß ich nicht, vielleicht helfe ich mir mal.
Genau, zündig. Deswegen, also all das, aber allein auch diese Konversation geht mir so auf den Sack, so, auch wenn es gerechtfertigt ist, diese Rechnung, die immer angestellt wird. Ja, wenn wir, auch wenn wir alle 17.000 aufnehmen würden, es wären nur so und so viel Prozent von Deutschland. Es ist doch eigentlich, wenn du dir die Situation anschaust, sollte es fucking egal sein, ob es 50% der deutschen Bevölkerung nochmal dazukommt oder ob es 0,75% sind. Das sind doch nicht 17.000, sind 0,75%.
Aber nur, sich, negligible.
Wenn du dir diese fucking Verhältnisse anschaust, in denen da gehaust wird, und dann kommst du mit irgendwelchen fucking Prozentbruchzahlen, die angebracht werden müssen, um Leute zu überzeugen, dass die überhaupt kommen können. Aber dass alleine dieses Argument gebracht werden muss, aber es sind doch nur 0,04% von der deutschen Bevölkerung, die können wir doch aufnehmen. Es ist fucking egal. Diese Leute sind in Not. Wir sind daran mitschuldig, warum es so ist. Europa ist daran schuldig, warum es so ist. Fucking nehmt die Leute auf. Fertig.
Ja. Und es ist auch, wie gesagt, es hat ja fast null Auswirkungen auf uns, auf unser echtes Leben als Steuergeldzahler, wenn wir uns so definieren wollen. Ja? Wenn das euer Leben ist, wenn das eure Identität ist, dann fein. Dann machen wir das über die Steuergeldzahler. Das hat fast wirklich marginale Auswirkungen darauf. Und dass man, also ich finde es wirklich schwierig in diesen Zeiten, in diesen doch so schwierigen Zeiten, wo man doch auch irgendwie Empathie aufbringen kann für das Restaurant, was vielleicht schließen muss wegen Covid, für das kriegen wir ja hin. Ja. Also deine Menschlichkeit kann doch nicht in deinem, weiß ich nicht, Bergkönig-Umkreis aufhören, ja? Deine Menschlichkeit ist nicht Tarifbereich A bis C. Deine Menschlichkeit muss universell und international sein. Otherwise, it's not Menschlichkeit, Bruder, so. Ja. Dann, quotable.
Das
ist gut. Hey. Aber es ist wirklich so. Ja. Und darum, spendet bitte an Sea-Watch. Genau. Das müssen wir auch hinkriegen, dass wir machen eine kleine Spendenkarte für euch.
Genau.
Auf dem Hart-Unfair-Account. Das könnt ihr sehr gerne teilen und sehr, sehr gerne dafür spenden. Sea-Watch macht unglaublich wichtige und tolle, tolle Arbeit, die, finde ich, eigentlich von der Bundesregierung gemacht werden sollte, aber naja, Crickets. Und insofern müssen das halt irgendwie andere Organisationen und Entitäten in die Hand nehmen, und ich bin froh, dass es Sea-Watch gibt.
Genau, also Sea-Watch hat jetzt auch gerade, glaube ich, sein 5-jähriges Bestehen gefeiert, also 5 Jahren retten die schon Leute.
Wir wünschten, es müsste euch nicht geben, aber wir sind froh, dass es euch gibt.
Genau. Also es ist komplett ehrenamtlich. Also ob Sea-Watch ist oder es gibt so viele Organisationen, aber Sea-Watch ist wirklich die eben am vorausgestelltesten und die auch so viel machen und schon so lange machen und alles ehrenamtlich machen. Die also ich glaube, mittlerweile gilt das Mittelmeer als eine der gefährlichsten Grenzen der Welt, weil da so unglaublich viele Leute im Transit sind, sage ich mal, und so viele Leute sterben. Also 2019 haben über 63.000 Menschen versucht, das Mittelmeer zu überqueren. Dieses Jahr sind schon 37.500, in Zeiten von Covid, muss man auch mal sagen. Es sind schon weit über 400 Leute gestorben. Und Sea-Watch ist mit 2 Booten, glaube ich, mittlerweile, also Sea-Watch 3 und 4, dabei, Menschen zu retten. Und alles nur auf der Basis von Spenden. Deswegen machen wir da.
Spendet weiter.
Spendet weiter, spendet umso mehr als vorher. Es gibt so viele Spendengründe gerade. aber auch selbst 2 Euro, 1 Euro, 4
egal
Euro,
was, egal honestly. Was. Oft denke ich, wenn ich gerade so Lieferando mal wieder was zusammenstelle, was Leckeres für mich zusammenstelle,
das ist ein gutes Beispiel.
Dann denke ich immer, weißt du was, wenn ich das machen kann, hier 20 Euro, Mindestbestellwert ist 10 Euro, but my fat ass loves to go overboard, also mache ich dann 20 Euro daraus, ist auch egal, ist my business, aber ich finde dann, wenn man das halt macht, dann macht doch 5 Euro, also 20 Euro Lieferando, 5 Euro Sea-Watch. You know what I mean? Genau. So. Das kriegt man schon hin. Aber ist kein Spendenshaming, obviously, wenn man es nicht hat, dann ist es halt so. Aber dann kann man auch dann einfach die Karte teilen. So. Mittlerweile haben wir alle irgendwelche Plattformen, auf die wir irgendwie, auf denen wir stattfinden.
Jeder hat eine Plattform. Ob du 100 oder 100.000 Follower hast,
richtig.
Das ist eine Plattform.
Richtig. Ja. Apropos Plattform, weißt du, wer noch eine Plattform hat? Die Polizei in Deutschland. Bum-bum. Girl, I hate myself.
Wow.
Allegedly.
Allegedly.
Allegedly beste Überleitungsperson in Deutschland, who knows?
Allegedly, unsere bi-weekly police watch. Oh, jetzt bräuchten wir so einen Jingle, wo so 1970s French police sirens so.
Welcome to police watch. Ich finde aber auch diese Bum-bum, das Netflix, der Netflix-Sound. Bum-bum. Ja, die Polizei hat mal wieder verkackt in Deutschland. Überrascht.gif.
No.
Möchte ich mal kurz an dieser Stelle reinspielen.
Anna,
also ich
habe
zuletzt
die Polizei
gehört.
Denn alles gemacht?
Ari, ich bin so froh, dass du fragst. Polizei in München, 21 Beamte oder PolizeimitarbeiterInnen wurden entweder suspendiert oder sind auf dem Weg in Richtung geile Suspendierung, weil sie wegen Drogen, oh no, aufgefallen sind. Das war das erste Mal, dass mir diese Polizei so einigermaßen sympathisch war, weil es ging ja irgendwie darum, die haben halt so, weiß ich nicht, Drogen so beschlagnahmt und dann so ein bisschen unter sich so, hey Thomas, hier, weiß ich nicht, hier sind so ein paar Ampullen für dich, dies, das, machst du mit deiner Frau, ich mach und so. Ja, okay, I get it. Das ist für mich menschlich nachvollziehbar. Ja.
Ey, ich habe auch eine Idee für Prank für dich.
Let's go.
Mal bei der 110 in München anrufen.
Und dann
und Taxi
und einfach go to town.
so,
hey, hallo.
Hi, ich bin Leopoldstraße 14. Straßen heißen so in München. Leopoldstraße 14. Kannst du vorbeikommen? Bist du in der Nähe? Ich hätte gern.
Ich bin hier Englischer Garten 1.
Ich brauche ein bisschen was.
Thomas will definitely come through. Ja, aber die wurden jetzt gerade irgendwie gebastelt, dann so ein Netzwerk von rechtsextremen Polizisten, I feel like man sollte einfach Polizei sagen at this point, wurde in NRW.
Ein paar WhatsApp-Gruppen.
Und ich denke dann immer bei sowas so, ach, im März habe ich noch diese Geschichte von der Familie geteilt, die in Essen von der Polizei verprügelt wurde.
Paulaner Garten, Alter.
Richtig, und alle so, jojojo, genau, als ob das passiert ist. Wow, look at y'all.
Leute, die Paulaner Garten sagen. Einfach, sollten sich selber ohrfeigen.
Blog-Empfehlung, einfach. Für mich immer Blog, so, sobald jemand Paulanergarten sagt. Ja, insofern, also Polizei hat immer wieder Großartiges
und,
geleistet.
Nicht zu vergessen, es braucht, oh, in Wuppertal war es, wir wissen jetzt, es braucht 10 Polizisten, um einen blinden, wehrlosen Mann zu verhaften und dabei zu schikanieren und ihm weh zu tun. Herzlichen Glückwunsch an die Wuppertaler
Polizei. An die Polizisten, die sind wahrscheinlich sehr, sehr gut ausgebildet.
Die sind, ihr seid wahrscheinlich.
Dann gab es ja noch diesen Polizisten, der irgendwie einen Jugendlichen live bei Discord eine geballert hat.
Ja, das war auch.
Weil der Jugendliche gesagt hat, Hurensohn oder keine Ahnung, ich weiß es
verdient
ehrlich gesagt
halt
gar nicht.
Auch, sorry.
Naja, also ich finde halt, also, dass dann danach gesagt wird, naja, menschlich nachvollziehbar.
Nope.
Für mich menschlich nachvollziehbar ist, dass ich als Polizist meinem guten Kollegen Thomas ein paar Koksampullen drüber schiebe und sage so, pass auf, Bruder, beschlagnahmt worden. Was ist heute? Mittwoch, let's go. Ja? So, das ist menschlich nachvollziehbar, ohne dass ich diese Droge kenne. Okay, hi, Mom. Aber einem Jugendlichen, wehrlosen Jugendlichen eine ballern, während eine Aufnahme läuft, so, das
ist
stabil.
Auch,
das muss man erstmal hinkriegen.
Zum Glück das sind das alles Einzelfälle. Wir können uns zurücklegen.
Ja, eben.
Der Witz ist aber auch schon so schlecht und alt.
Aber es ist wirklich, der bietet sich immer wieder an. Ich persönlich verstehe ich gar nicht, wie Satiriker und Menschen, die professionell Witze machen, wie die in diesem Jahr weiterhin überleben sollen. Dafür könnte man ein GoFundMe.
Ja, ein GoFundMe für gescheiterte deutsche Comedians.
Ja,
der hätte aber schon 1990 anfangen können.
Ja, guck mal, der hätte seit der Entstehung von deutschen deutsche Comedians sind mal gemeint. Naja, aber anyways, also deutsche Polizei still sucks.
Ja.
So. Außer die Koks-Kollegen
die,
aus München.
Komm vorbei. Thomas, Jochen, Björn.
Ich geh mal kurz eine Adresse durch. Redacted.
Wir schreiben euch. wir sliden in eure DM.
Ach, beziehungsweise ihr kommt ja sehr schnell an Adressen. Also, Leute.
Findet uns, ihr wart, wer
kommt vorbei, ihr wisst Bescheid.
Kommt through.
Ja, aber apropos Polizei. Wo ist sonst die Polizeischeiße? In Amerika.
Ich liebe deine Überleitung. Ich weiß.
Ich finde die so gut.
Es ist
kann ich nur machen, weil Yelda jetzt gerade auf. Du weißt, wo sie ist.
Apropos Polizei. Die Übergangspolizei.
Nee, aber es stimmt. Ja, es ist die Polizei ist in Amerika noch beschissener als in Deutschland. Und ich würde gerne von Ari wissen.
Zur Aris USA-Ecke.
Ey, Aris Amerika-Ecke, sagen wir wegen der Alliteration. Aber ich weiß, es ist natürlich nicht Amerika.
Wir wissen das.
Es ist Northern America.
Ja.
Take it away.
Ich finde, dass die Stimmung gerade so gut ist und das ist eines der schlimmsten Themen von 2020 und der letzten 400 Jahre. Amerika.
400 Jahre würde ich jetzt nicht sagen.
Ich nicht sagen, es gab schlimme Sachen. Aber ja. Der letzten
Genozide.
Aber ja.
Sure. Naja, okay.
Vielleicht kommt es dazu, wenn.
Hey, hey, hey.
Naja. Also nicht zu Shoah, aber zu genauso schlimm.
Ja, aber deshalb habe ich hey, hey, hey.
Genau. Wir beginnen natürlich in der USA-Ecke wie immer mit traurigen Nachrichten. Dieses Mal der Tod von Ruth Bader Ginsburg.
RBG.
RBG. Eine der großen Frauenheldinnen unserer Zeit.
We say Sheroes.
Genau.
Also der Begriff so sehr.
Die jetzt ihrem Krebs erlegen ist, die wahnsinnig lange dagegen angekämpft hat, aus dem Krankenhaus. Immer noch am Supreme Court Geschehen teilgenommen hat und so weiter und so fort, die ist jetzt gestorben. Was, ich glaube, keinem ist bewusst, außer den Leuten in Amerika gerade, weil wirklich die Agency in Amerika ist gerade der DEFCON 1 ist, glaube ich, das höchste. Also es ist wirklich, wir müssen uns dessen bewusst werden und ich habe schon oft gesagt, dass der 3. November der wichtigste Tag, auch für uns als Deutsche, der wichtigste Tag. Es hört sich so übertrieben an, aber ich in meiner Meinung nach ist es nicht übertrieben, der wichtigste Tag unseres Lebens sein wird, weil die Implikationen so unglaublich groß sind für die ganze Welt. Also,
aber Ari, kannst du mir mal sagen, wie krass ist das eigentlich?
Ja.
Da stirbt eine Frau, sie ist, wie alt war sie, 87 oder so?
Ich,
eine 87-jährige Frau stirbt und es könnte sein, dass danach sich alle Gesetze verändern, oder so ganz übertrieben gesagt. Ja. Aber vielleicht gar nicht mal so übertrieben gesagt.
Gar nicht.
Das finde ich ganz schön krass.
Das ist super.
Hä? Natürlich wird eine 67-jährige Frau sterben. Was ist auch dieses auf Lebenszeit ändern? Also das ganze Konstrukt ist ja so ein bisschen
das ganze
flawed.
Aber ist schlimm. Und man muss auch, ich fange mit der Kritik an, weil die Kritik an Ruth Bader Ginsburg ist klein. Aber jetzt, hindsight ist 2020. sie hätte, dass sie nicht unter Obama aufgehört hat. Also Supreme Court, es gibt 9 Supreme Court Justices.
Mhm.
Supreme Court ist das, das Äquivalent dazu, ist hier in Karlsruhe das Verfassungsgericht.
Verfassungsgericht, ja.
In Amerika ist es halt anders, die sind auf Lebenszeit appointed und es ist das höchste Gericht in Amerika.
Mhm.
Und die Supreme Court Justices werden vom Präsidenten vorgeschlagen und dann von einer Senatsmehrheit bestätigt.
Wer hat gerade die Mehrheit im Senat?
Die Republikaner.
Oh no, I hate it.
Und zurückschauen, das ist ja wirklich, das ist so weit ausholend. Also Scalia, einer republikanischer, ein ganz rechter Judge, ist in den letzten 2 Amtsjahren von Obama gestorben, im letzten Jahr, 10 Monate vor den Neuwahlen. Er hat dann Merrick Garland vorgeschlagen damals. Scalia ist gestorben. Scalia war einer der Justices. Und Barack Obama hat dann Merrick Garland vorgeschlagen.
Okay.
Und damals war aber auch schon der Senat in republikanischer Hand und Mitch McConnell ist der Senatsvorsteher, also man kann dieses Wort auch mal benutzen, weil er so ein schlimmer Mensch ist.
Mhm.
Und damals war, warum sie nicht, also sie hat 10 Monate Zeit um Merrick Garland und Merrick Garland war extra von Obama so gepickt. Merrick Garland war kein demokratischer Judge. Merrick Garland war wirklich sehr in der Mitte.
Zentrisch.
Sehr zentrisch. Mhm. Es war also ein Zugeständnis an Republikaner eh schon.
Ja.
Mitch McConnell hat über 10 und alle Republikaner über 10 Monate es verhindert, dass es eben dass er appointed wird, dass es einen 9. Judge gibt, weil in ihrer Argumentation damals war, es sind nur noch 10 Monate bis zur Wahl, der neue Präsident sollte den neuen Supreme Court Justice stellen. Jetzt ist Ruth Bader Ginsburg gestorben, 43 Tage vor der Wahl und sie wollen jetzt noch jemand Neues bestätigen.
Also die wollen nicht das gleiche Ding gelten lassen, was sie bei Obama gemacht haben, genau. Obwohl da noch 10 Monate sozusagen waren. Jetzt sind es 40 Tage und die wollen. Glaubst du, die Demokraten werden sich dann hoffentlich durchsetzen und sagen,
ich glaube leider nicht, weil die Demokraten wirklich, also wenn man auch gerade sieht, wie sie damit umgehen, also eigentlich müsste gerade von allen demokratischen Senatoren hell geraced werden. Es müsste wirklich jegliche
hell geraced zu Deutsch, der Teufel angebetet werden. Dankeschön.
Jegliche Möglichkeiten ausgeschöpft werden, das zu verhindern. Weil deswegen ist es auch umso wichtiger. Also,
was haben die an Möglichkeiten, die Demokraten?
Die Demokraten hätten an Möglichkeiten, zum Beispiel ein zweites Impeachment-Verfahren einzuleiten, was den Senat darauf einschränken würde. Sie könnten so viele Sachen machen, um das halt zu blocken. Also auch der Kongress ist ja in demokratischer Hand. Mhm. Aber also es gibt unglaublich viele Sachen, die sie einfach Steine in den Weg legen könnten.
Und warum machen die es nicht?
Weil sie halt nicht geschlossen sind. Also weil sie, und auch vor allem, weil, das ist ja oft das Problem der Linken und dass sie sich eben nicht auf diese Methoden herunterlassen wollen, die von Republikanern angewandt werden.
Bitch, it's 2020.
Genau.
Also, lass uns gerne drauf einlassen.
Also vor allem, einem muss klar sein und uns muss klar sein, was das heißt, falls es gelingen würde, noch ein Supreme Court Justice, also A, würde das jemand echt Radikales sein. Die Leute, die momentan im Raum schweben, sind...
Das sind zwei Frauen, ne?
Habe ich gehört. Konservative Frauen, die Fanatikerinnen sind. Also wirklich die Faschistinnen sind im Fast.
Da darf man auch gendern.
Genau.
Hate it.
Und der Plan ist halt, also zum Beispiel, es gibt jetzt eine Sache, ich übersetze es mal so grob wie möglich, was Trump und die Republikaner gerade vorhaben, ist, dass wenn sie einen Supreme Court Justice einsetzen, dann haben sie die Mehrheit im Supreme Court mit 5-4 und dann eben die Wahl, also egal wie die Wahl im Endeffekt jetzt ausgehen wird. Also es ist ja eh alles so aufgebaut mit, über was wir in der vorletzten Folge auch gesprochen haben, mit dem Postmaster General, dass die Wahl eben, falls Trump sie verlieren sollte, dass sie als Unrecht erklärt wird. Also das, was er auch schon seit 2 Jahren den Groundwork legt, dass es eben Voter Fraud gibt, dass die Leute zweimal wählen, dass vor allem durch Briefwahl ja viel betrogen wird. Also alle diese Lügen, die Trump erzählt und auch jetzt schon seit Monaten erzählt, kriegen dadurch eben Nährboden, dass sie die Mehrheit im Supreme Court hätten. Also der Plan, der gerade unter Republikanern zirkuliert, ist, dass falls die Wahl verloren wird in diesen Momenten, dass sie die Wahl anzweifeln, dass sie durch die Senatsmehrheit und dadurch, dass Trump unglaublich viele Richter ernannt hat in seinen letzten 4 Jahren, unglaublich viele sehr, sehr rechte Richter, die alle vom Senat durchgewunken wurden und jetzt eben noch dann mit dem Supreme Court im Rücken, dass die Wahl angezweifelt wird, dass gesagt wird, die meisten Stimmen zählen nicht und dass im Endeffekt dann er hat vor 4 Jahren schon den Popular Vote, also die Mehrheitsstimmen nicht bekommen. Hillary Clinton hat ja mit 3 Millionen Stimmen gewonnen. Und der Plan praktisch von den Republikanern und Trump ist jetzt, dass auch wenn sie jetzt die Wahlmännerstimmen nicht haben, also wenn jetzt wirklich alles zusammenkommt, wonach es ja wirklich eigentlich momentan ganz gut aussieht, dass Joe Biden nicht nur die Popular Vote gewinnt, sondern auch die Wahlmännermehrheit bekommt, dass eben durch die Supreme Court Mehrheit und durch die unglaublich vielen Richter, die eingesetzt wurden von Trump, durch die Senatsmehrheit, dass die Wahl angefechtet wird. Also praktisch, also dieser Plan ist Faschismus in Reinform. Das ist, also wenn man sich Faschismus bei Google eingibt, könnte dieser Plan auftauchen. Ich habe sehr lange ausgeholt, sorry. Aber
nee, es ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sehr wichtig,
dass man begreift gerade, was am 3. November. Und ich würde auch, ich habe auch schon gespendet, ich würde auch, wenn ihr Deutsche seid und wenn ihr damit nicht viel zu tun habt, es ist, wie wir ja merken und wie unglaublich Amerika die Welt beeinflusst, ob es George Floyd ist, im positiven Sinne, dass es uns so aufgerüttelt hat, dass so viel gegen Rassismus getan wird. ist das auch was. Also es geht um, am 3. November geht es um die Welt.
Ja, wow. Das war krass. Da geht es um die Welt. Aber es stimmt wirklich. Ne? Ja. Also man kann halt nicht, wir können nicht, egal wie man zu Amerika steht, aber wir können halt nicht, man kann nicht wegschauen. Also Spenden, Awareness schaffen, das klingt alles so platt.
Das klingt
platt,
alles so,
ne?
Aber
so,
das ist, was wir machen können.
Aber sich auch dessen bewusst irgendwie so machen. Also vorhin habe ich mit meinem Stiefvater telefoniert, Shoutout an Helmut, der diesen Podcast niemals hören wird, hoffentlich. Und er sagte zu mir, und der wollte irgendwie meine genaue Adresse nochmal haben. Ist egal, das machen Parents so.
Ja.
Und dann meinte ich so, ah, willst du mir was zum Geburtstag schicken? Und er so, nein, dein Rentenbescheid ist angekommen. Ich so, oh, cool, that sounds nice. ja, sehr gerne an Benjamin Blümchenweg 1 schicken, because, girl, I don't want to know. Und dann meinte ich noch so aus Scheiß zu ihm, naja, Rentenbescheid, Schmentenbescheid. Wer weiß, ob wir überhaupt noch am Leben sind, wenn ich meine Rente so ein Ding sage. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses fatalistische Ding, was wir jetzt alle haben, so Gen Z, aber auch Millennials in allen Farben und Formen und so, wie auch immer. Dass wir alle die ganze Zeit denken, naja, aber I give this a good 7 years und also danach sind wir tot.
Vor allem, wenn es jetzt gelingen sollte, dass Trump eben illegal weiter Präsident bleibt, könnt ihr euch darauf einstellen, dass die nächsten 20 Jahre ein Trump-Präsident sind. Danach kommt Eric, danach kommt Ivanka. Deswegen, es geht wirklich um alles.
Na, Eric! Am liebsten noch hier wird, Mason oder wie auch immer der Sohn heißt.
Will be a Trump world.
It's already a Trump world, ja. And we just live in it.
Deswegen lass uns.
Können wir bitte über was
lass
Schönes
uns schnell,
reden?
Lass uns das abschließen.
Ich möchte gerne einmal kurz über die Emmys sprechen. Okay, pass auf.
Ja.
Bei den Emmys und bei vielen Awards sagen ja immer viele Leute,
yes,
als Oscars so white überhaupt so losging, ja, haben ja immer alle Leute gesagt, naja, aber warum braucht ihr denn die Oscars? Macht euren eigenen Tisch, so build your own table, you don't need a seat at the table, build your own table. Sonst würde ich auch immer mitgehen. Aber es ist ja nun mal so, dass sowohl Oscars als auch Emmys als auch die ganzen Preise, auf die wir uns irgendwann geeinigt haben, dass die halt irgendwie ein Qualitätsmerkmal sind. Die sind in weißer Hand, wie alles. Und ich finde es halt immer schwierig, dann zu sagen, nee, kein Problem, wir zimmern uns unsere eigenen Preise. Das machen wir sowieso. Aber die haben ja nicht den gleichen Stellenwert. Und die öffnen auch nicht die gleichen Türen. So, fuck y'all. Natürlich wollen wir trotzdem an den Emmys und an den Oscars und auch Grammys meinetwegen auch beteiligt sein. So, that's what it is. Auf jeden Fall bei den Emmys dieses Jahr, erstmal die ersten Zoom-Emmys. 2020 hey, is so ugly.
Aber es war echt, ich fand das echt sogar eigentlich ganz gut. Aber,
also die ganze Verleihung geguckt?
Nee, ja, ich habe nur Ausschnitte geguckt.
Niemand. Es haben, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal so viele Schwarze wie noch nie gewonnen.
Ich glaube auch, ja.
Und, glaube ich, die zweithöchste Anzahl an schwarzen Nominierten glaub wie noch auch nie. Richtig?
Genau. Ja, so, ja, ja.
Also erstmal Schitt's Creek oder Sheets Creek, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Schitt's Creek, ja, es ist Schitt's Creek. Die haben so viele Preise eingeheimst, aber I swear to God, das ist die Serie, wo ich immer sage, so, ey guys, I don't need no representation whatsoever.
Ja.
Das ist gut, das ist eine gute weiße Serie, ja, keep that shit going. Ja. So, die haben super viele Preise gewonnen.
Die haben alles gewonnen auf der Comedy-Seite.
Genau. Und dann gab es noch, ich glaube, es gibt so ein paar Honorable Mentions. Outstanding Variety Talk Series ist auf jeden Fall Last Week Tonight mit John Oliver. Ja. Den finde ich auch großartig. Ja. Und dann
wobei,
kommen wir,
hier müssen wir kurz darüber reden,
ja,
dass This is Amaro, unsere
I mean, This is Amaro.
Dass This is Amaro nicht nominiert war, ist immer noch das größte Hate-Crime.
Next year. Ach. Weil die sind jetzt halt erst so jetzt so Network Television fest etabliert.
Ja.
Und die Leute, ich glaube, das ist voll oft so, dass immer so die sozusagen Hidden Champions.
Aber
die Hidden Champions werden immer erst.
Ja, aber.
Wow,
ja.
Ist ein Insider. Ist ein Easter Egg, ja, für manche von uns.
Ja.
Aber die Hidden Champions werden immer erst so Season 2, Season 3 berücksichtigt.
Vor allem ist es ja schon Season 2, aber man muss auch sagen: Talkshow, Late Night Talkshow ist so in der Hand von Weißen.
I mean everything, but okay.
Außer Trevor Noah ist der Erste. Aber deswegen, ich glaube, das spielt auch so ein bisschen eine Rolle.
Aber auf jeden Fall, Regina Bin King, hat gewonnen, Outstanding Lead Actress in a Limited Series of Movie,
für
Watchmen,
kurz,
obviously.
Genau. Ich muss kurz nochmal, sorry, dass ich muss.
Du musst Watchmen, ne?
Ja. Ich unterbreche dich noch einmal. Ich habe schon oft gesagt, aber Watchmen ist für mich.
Alle.
Die beste Serie, die jemals gedreht wurde. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall die beste Serie vielleicht der letzten 5 bis 10 Jahre. Es ist die beste Serie, die sich mit Rassismus beschäftigt. Es ist der absolute... Also, Episoden 6 bis 6, 7 und 8 sind die besten drei Episoden 6, Television, die man jemals gucken kann. Es ist der absolute Wahnsinn und ich freue mich so, dass wirklich Watchmen hat fast alles gewonnen, was möglich war. Aber sorry,
ich freue mich einfach nur, dass Regina King endlich ihre fucking Accolades und Blumen bekommt, solange sie noch lebt.
Ja.
Denn Watchmen hat auch Outstanding Writing for a Limited Series Movie or Dramatic Special bekommen. Dann Unorthodox hat aber auch gewonnen, das finde ich aber auch wichtig zu erwähnen in diesem
bei
Podcast.
Watchmen muss man auch sagen, auch er spielt ihren Mann, Yahya Abdul-Mateen der Zweite spielt, ich will es nicht spoilern, spielt eine sehr wichtige Rolle. Er hat Best Supporting Actor in a Limited Series or Movie gewonnen.
Und es gibt auf jeden Fall auch einen guten BuzzFeed-Artikel darüber, in welchen Rollen der sonst vorher aufgetaucht ist. Weil es ist super oft so, das war auch zu meiner BuzzFeed-Zeit so, war es immer voll oft, gerade wenn so Preisverleihungen waren, dass voll viele weiße Kollegen aus dem Entertainment-Bereich gerade dann uns schwarzen KollegInnen angeschrieben haben und dann immer gesagt haben, do you know this guy? So mäßig.
Ja.
Also nicht ganz so plump, aber so ähnlich so. Weil sie keine Ahnung hatten von den Leuten, die nominiert worden sind oder die Preise bekommen haben, weil für sie waren das halt super so Newcomer, die sie vorher noch nie gesehen hatten. Und so die schwarze BuzzFeed-Entität, die hieß damals Cocoa Butter, Shoutout, wir haben uns halt immer weggeschmissen, weil wir immer dachten so, girl, bye, was? Sterling K. Brown is really new to you? So. Und für mich hat das halt immer so schon sehr früh offenbart, in was für Parallelgesellschaften wir leben.
Gott,
aber die Leitkultur ist halt jetzt nicht Friedrich Merz, sondern fuck you, sondern wir können das auch mal bestimmen. Anyways, Unorthodox hat auf jeden Fall auch einen Preis gewonnen. Ich glaube mehrere Preise.
Mhm.
Outstanding Directing for a Limited Series Movie or Dramatic Special.
Mhm.
Und dann, Supporting Actor hast du ja gerade gesagt mit Yaya. Und dann haben wir noch Uzo Aduba, die ja bei Orange is the New Black, aber auch bei Mrs. America.
Genau. Ist auch wirklich,
also für Mrs. America hat sie jetzt Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie gewonnen.
Genau.
Und dann, glaube ich, Outstanding Limited Series, Watchmen mal wieder. RuPaul's Drag Race ist Outstanding Competition Program, which I love, aber famously wissen wir auch, dass RuPaul's Drag Race Writer's Room sehr weiß ist. Dafür wurde er schon letztes Mal
gerostet.
Writer's
Room so white,
we're not going to say anything about it. Jeremy Strong hat für Succession als Outstanding Lead Actor in a Drama Series gewonnen.
Genau. Und
Succession ist sehr geil.
Succession ist der Wahnsinn. Und der hat auch Best wirklich. Drama Series gewonnen. Also Succession, sehr verdient auch. Ja.
Aber Lead Actress in a Drama Series is a girl who Zendaya ate.
Our Queen!
Weißt du, was ich so geil an Zendaya finde, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mir Ari vorhin gesagt. Zendaya ist ja, also wir sagen, wenn wir über sie sprechen, dann ist es eine schwarze Schauspielerin.
Ja.
Aber sie, I don't even think she self-identifies like that, so, aber sie hat irgendwann über sich selber gesagt, okay, I'm mixed, aber vor allem, weil ich halt schwarzen und, glaube ich, dann mehrheitlich dark-skin-schwarzen Leuten nicht die Rolle wegnehmen will.
Ja.
Also hat sie einfach ihren Agenten oder Agentinnen, I don't really know, gesagt, bitte, wenn die Rolle irgendwie eine schwarze Person vorsieht, don't try me for this.
Genau.
So, ich möchte da gar nicht so in dem Wettbewerb sein, weil es stimmt ja auch, Zendaya, dann hier Amandla Steinberg, glaube ich. Es gibt so ein paar Gesichter im Young Hollywood, die immer wieder für schwarze Rollen sozusagen in Frage kommen. Und das sind halt sehr oft Mixed Race schwarze Menschen oder Mixed Race Menschen insgesamt.
Also sind da ja, glaube ich,
aber auch Light-Skinned schwarze Leute.
Ja.
So. Also Light-Skinned schwarz
und
Mixed Race.
Sie ist ja ziemlich
Light-Skinned. Sie ist Light-Skinned und Mixed Race.
Ja.
Und am Anfang war ich eher so, girl, you don't want to claim your blackness. Aber ich sehe es total ein, dass sie auch sagen würde, hey, pass auf, ist egal, wie ich mich jetzt gerade identifiziere.
Ja.
Aber ich sage jetzt, ich bin jetzt Mixed Race, because ich will gar nicht in einem Wettbewerb mit anderen schwarzen Leuten sein, weil ich immer gewinnen werde. Und das ist einfach
genau.
So. Hollywood wird immer Zendaya casten, bevor sie Uzo casten, bevor sie Lupita.
Ja.
Lupita ist auch nochmal anders, ist nochmal so eine andere komische Klammer.
Ja.
Weil in Black Hollywood oder in Hollywood period gibt es dann halt voll oft diese Entscheidung, dass sie dann halt eher Lupita nehmen würden,
als
die from the motherland oder from the continent ist. Oder sogar vielleicht schwarze UK-Schauspieler nehmen,
100, genau.
Als jetzt Afroamerikaner.
Ja.
That's really not what we're trying to do here, okay? So we're coming for the white positions, we're not coming for auch Brothers and Sisters, die halt zufällig diasporisch irgendwie woanders aufgewachsen ja. sind. So. Und deshalb finde ich die Unterscheidung auf jeden Fall auch wichtig und auch cool. Also Zendaya, shout out to you, girl.
Genau, was ich vor allem so krass finde daran, als ich das gelesen habe, ist mein Respekt für sie nochmal gestiegen, weil ich finde, sie ist eine wahnsinnig ja. gute Schauspielerin.
Absolut.
Aber auch, also vor allem, wenn man es im Vergleich sieht, da muss ich einfach auch mal ihr Alter, weil ich bin 35 und ich würde sagen...
Du wirst bald 35.
Ich werde 36 nächstes Jahr.
Du wirst 36. Hey.
Aber wenn ich zurückdenke, als ich glaube, sie ist 24 war, egal in welcher Industrie und wie weit sie gepusht wird dadurch, dass sie in dieser Industrie ist, mit 24 muss sie erwachsener sein als ich.
Und schon so lange auch drin ist.
Aber
ne?
ist ja egal. Also das ist eine 24-jährige Zendaya, die mehr das Recht hätte, schwarze Rollen anzunehmen, dass die schon...
Als Scarlett Johansson
genau,
zum Beispiel.
Darauf wollte ich hinaus. Aber auch Scarlett ist ja wirklich immer so, da, auf die jeder draufhaut. Aber es ist ja wirklich fast jeder Weiße. Also ob es Scarlett ist oder man kann ja fast jeden weißen Namen einsetzen. Mhm.
Dass sie das mit in ihren jungen Jahren sozusagen halt, ne?
So und wir haben ja auch über zum Beispiel Nina Simone, die von...
Zoe Saldana.
Genau, die hat ja nicht, die älter ist als eine Zendaya, hat ja nicht die Fernsicht oder zu sagen, ey, vielleicht mache ich das nicht. Und eine Zendaya, die anscheinend schon wirklich seit vielen Jahren jetzt ihren Agenten, auch am Anfang ihrer Karriere, gerade am Anfang der Karriere, wo man ja eigentlich als Schauspielerin alles an, Schauspielerin, alles annehmen sollte, was man kann, ihren Agenten, Agentinnen gesagt hat, ey,
what we're not gonna do
ist Schwarzen ihre Rollen wegnehmen. Deswegen nochmal extra
appreciation. Ich weiß gar nicht, wie lange sie es schon macht. Aber anyways, ich bin auch gar nicht dafür da, um jetzt
genau,
irgendwie so...
Genau, also in dem Artikel, den ich gelesen habe, ist
auseinanderzunehmen, aber...
Genau.
Ich glaube auf jeden Fall, Zendaya hat dahingehend schon was Richtiges gemacht, weil...
Genau.
We absolutely stand, wow. Ja. We stand an amazing queen, that's what we do. Aber weißt du was, Ari, ich würde gerne von deiner detektivischen Persönlichkeit, I believe, the name is Holmst.
Fontaine, Seattle PD Special Unit. Fontaine Hesse. Ich habe vorhin nämlich Anna eine Frage gestellt. Und zwar, die Emmys waren ja so aufgebaut, Jimmy Kimmel hat gehostet und Jimmy Kimmel war alleine in einem Auditorium. Alle anderen waren
zu Hause oder
zu Hause
im Hotel oder
in Zoom-Calls. Und es wurden immer wie bei normalen Preisverleihungen eben
Die Nominierten
und dann waren eben diese fünf Fenster da, von denen die nominiert waren, die eben zu Hause saßen und gewartet haben. Meine Frage ist jetzt, es muss ja an sich bei jedem zu Hause ein Emmy gewesen sein, im Falle, dass sie gewinnen, oder sie wussten vorher, dass sie gewinnen. Also war zum Beispiel bei Zendaya, da haben wir es uns auch gerade nochmal angeguckt, war ja wirklich... Jimmy Kimmel hat gesagt, Zendaya, sie hat gejubelt und innerhalb von 3 Sekunden hat jemand
den Emmy in die Hand
gedrückt.
Frage, wer war im Haus? Wer hat
einen
Emmy gehabt? Und wenn jemand im Haus ist und hat einen Emmy, dann weiß ich doch, ich habe einen Emmy gewonnen.
Oder alle
haben einen Emmy bekommen.
Das glaube ich auch.
Und alles, also es gibt weiß ich nicht, wie viele Kategorien es gibt.
Ja.
5 Emmys sind, weiß ich nicht, Toy Story Emmys, so von Lotto Totto geholt, keine Ahnung, falsche Fake-Gravur, falscher Name drin, Max Mustermann,
ne?
Who knows? Und ein Emmy ist the right one. Und dann weißt du
es
so. Muss
es gewesen sein.
Irgendwie so.
Aber falls
we'll never know. Aber Fontaine wird es auf jeden Fall rausfinden.
I'm excited
to know.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer...
Covid Entertainment?
Covid Entertainment!
Okay. Ari, let's go.
So, also
du hast einen Vorschlag, ich habe einen Vorschlag. Egal,
fang
du
an.
Nicht, weil wir haben schon, die Folge
ich ist
schon sehr lang.
Das war einer der längsten Folgen.
Ja.
Oh Gott. Machen wir schnell. Fang du an.
Okay. Meine Empfehlung ist, ich habe ja, glaube ich, vor 2 Folgen oder so mal Selling Sunset gepitcht.
Loved it,
going back to it, let's go.
Mhm.
Ich habe jetzt eine Version von Selling Sunset gefunden.
Oh Gott.
Wow, which speaks to my interest back and forth. I don't know what to say. It's called Love and Listings.
Ey,
wow.
Kannst du auch nicht mal, was
Goodbye.
Ich sage. Holy shit.
Okay, Love and Listings.
Okay, go.
Auf VH1 läuft es.
Ooh.
Es sind schwarze Real Estate Agents.
No.
Thank you, sign me up. Damit war ich schon sold.
Okay.
Huh, Bruder. Love and Listings.
Aha.
Schwarze Real Estate Agents. Prämisse ist genau gleich wie bei Selling Sunset.
Ja.
Die müssen Sachen sellen.
Ja.
That's how the business works. Es ist so witzig. Oh mein fucking Gott.
Ich habe noch nie von gehört.
Es ist VH1. Also man
ja.
muss sich irgendwie VPN suchen oder
ja.
was weiß ich. Illegal
ja.
Zeugs, I don't know, redacted. Der Hammer. Ich habe so viele, ich habe gestern kleine Lebensmittelvergiftung gehabt, anyways. ich habe mir so viele Love and Listings.
Oh mein Gott, ich weiß, was ich nach dieser Aufnahme mache.
Zusammenfassende Folgen angeguckt. Okay. Is the best. Is the best. Everyone get on it.
Okay, now you. Ich habe auch was, weil die Folge so dunkel war. We stay on tone. Oh Gott, ich muss kurz.
Oh no, es ist was. Es ist was.
Ich muss kurz einfach die Regisseurin. Schweres, ne? Ich kann schon mal anfangen. Der Film heißt The Nightingale. Okay. Ist von einer australischen Regisseurin, die vorher erst einen Film gemacht hat. The Babadook, was so ein Horrorfilm war. Echt ein guter Horrorfilm. Jennifer Kent heißt die Dame.
Ja, ja, okay.
Oh, das ist wirklich einer meiner
Lieblingsfilme.
Nein, es ist kein Horrorfilm. Einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Es geht darum, frühes Australien. Also Australien war ja der Kontinent wurde von England kolonisiert und war vor allem so ein Kontinent, wo die ganzen place. Genau, wo die ganzen Gefangenen und sowas hinkamen. Und
Resterampe sagt man heutzutage.
Genau. Egal. Und es ist ja auch, worüber kaum jemand redet, einer der größten Genozide wurde der auch an Aborigines und den Indigenous People verübt. Und darum geht dieser Film und das ist wirklich einer der bedrückendsten Filme über Rassismus, die ich seit langem gesehen habe. Ganz, also wirklich, es geht um die Story ist, also frühe Kolonialzeit in Australien, eine weiße Frau und ihr Mann sind in Australien, sind Leibeigene und ihr Mann und ihr Kind stirbt und sie geht auf einen Rachefeldzug. Und der Rachefeldzug, holt sich einen schwarzen Guide, einen Aborigine, der sie durch das Land bringen soll, damit sie sich rächen kann. Und daraus entwickelt sich wirklich eine wahnsinnig nuancierte Geschichte über Kolonialismus, über Rassismus, die einen wirklich erschüttert sucht, und die ihresgleichen sucht. Also wirklich ein ganz kleiner Film, unglaublich eindrucksvoll erzählt und wirklich eine ganz tolle, bewegende Geschichte, die einem wirklich auch nochmal klar macht, was Kolonialismus angerichtet hat und was wir Weißen angerichtet haben. Und ich kann wirklich jedem nur, wenn ihr das Mindset gerade habt, wenn nicht, ist auch gut. Schaut euch den Film an, The Nightingale, weil es echt wahnsinnig gut.
Ich habe gehofft, dass wir auf irgendwas Lebensbejahendes enden. Aber ich meine, wenn wir sowieso auf Empfehlungen gerade sind, Futur 3 ist ab morgen, ab dem 24.09. im Kino. Mhm. Die Folge wird wahrscheinlich jetzt ein paar Tage später erscheinen. Ja. Macht aber nichts. Ja. Ihr könnt immer noch ins Kino gehen.
Ja.
Unglaublich toller Film, unglaublich toller Cast und tolle Produktionsfirma, die dahinter steckt und so weiter. Nicht meine Produktionsfirma, also die, für die ich arbeite. Also es ist ein deutscher Film. Also der Cast ist unfassbar, wirklich. Ich bin richtig verliebt. Ich habe auch schon heute den ganzen Tag Futur 3.
Futur 3.
Ich habe heute den ganzen Tag auch darüber gepostet und es ist obviously in den allen New York Kinos und so weiter und so fort. Wenn ihr wie ich Freunde von Einzel-Kino-Dates seid, go ahead, enjoy. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz toller Film, ganz toller Cast, wie gesagt, ganz tolle Produktionsfirma. Kann ich nur empfehlen. Und was soll man sonst sagen? Hey. Also wir verlosen unsere Chicago Bulls und Iron Maiden Shirts. Na, nope. Just playing. Was denkt ihr, was das hier ist? Fest und flauschig? Nigga, no. Anyways.
Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Dank schönen Abend.
Diese tollen Folge.
Ari, ich danke dir.
Und wir sind nächstes Mal wieder in
full hoffentlich Team wieder in mit dir Dreier. In a good threesome, in non-sexual. Mit dieser ekligen Lache. Verabschieden wir uns. Tschüss, ciao. Und bis ganz bald.
Ciao.